Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht es seinen Freunden im Moment schwer und seinen Gegnern leicht. Nach dem Skandal um die mittlerweile gekündigte RBB-Intendantin reißen die negativen Schlagzeilen nicht ab. Ein Prozess läuft dieser Tage an gegen einen früheren MDR-Mitarbeiter. Im NDR gibt es Vorwürfe wegen unzulässiger politischer Einflussnahme und auch das Deutschlandradio kommt nicht ungeschoren davon. Hier sind es Pensionen von früheren Intendanten und deren Angehörigen und Zahlungen an einen ausgeschiedenen Programmdirektor, die die Frage aufwerfen, ob das alles so in der Balance steht in einem gebührenfinanzierten System. Vor der Sendung habe ich mit Friedrich Köppersbusch darüber gesprochen, bekannt noch als Moderator des medienkritischen WDR-Magazins Zack. Es ist ziemlich billig, in diesem Zusammenhang von einer Kampagne zu sprechen, aber wie erklärt er sich diese Fülle an Einschlägen, habe ich ihn gefragt. Ist das Skandaldynamik? Ein Skandal zieht den nächsten nach sich.
Also Freunde der Kampagnentheorie werden sagen, naja, da läuft seit Jahrzehnten ein Trommelfeuer. Das steht auch nicht alleine da, wenn wir an den Beschuss auf die BBC denken, auf das Zernieren des holländischen Fernsehsystems, auf die katastrophalen Zustände in Polen und Ungarn. Und da haben ARD und ZDF bisher noch ganz gut durchgehalten. Es gab immer dieses plastische Bild, warum muss der WDR-Intendant mehr verdienen als Frau Merkel? Und dieses Dauerfeuer hat irgendwann verfangen. Unabhängig davon, dass viele einzelne Argumente da drin auch einfach verblüffend überzeugend sind. Argumente gegen die Öffentlich-Rechtlichen.
Diese Frage, warum muss der WDR-Intendant mehr verdienen als Frau Merkel? Oder um uns an der eigenen Nase zu fassen, in welcher Höhe müssen Intendanten des Deutschlandradio bezahlt werden? Und wie viel Geld muss fließen an ausgeschiedene Programmdirektoren? Haben Sie den Eindruck, meine ich auch mich, denn ich bin ja Teil dieses Systems, wir haben diese Fragen vernünftig und ausreichend beantworten können?
Im Moment habe ich nicht einen Eindruck, sondern eine Evidenz, nämlich die, dass sich keiner vorwagt, dass der RBB richtig schwere Probleme hat, eine Persönlichkeit zu finden, die sagt, für diese Kohle mache ich es oder auch für weniger und jetzt mit einem großen Licht der Öffentlichkeit. Ein interessanter Fakt ist, dass von diesen 300.000-400.000 Euro Verdienern keiner je bei RTL oder Sat.1 was geworden wäre. Also es sind schon sehr spezifisch öffentlich-rechtliche Fähigkeiten, die da so hoch honoriert werden. Ein zweiter empirischer Faktor ist, es ist jetzt nicht der Name Anke Schäferkord oder so irgendwas ernsthaft gefallen, dass Leute aus dem kommerziellen System, die dann noch viel mehr verdienen können, rübermachen ins Öffentlich-Rechtliche. Also es ist ein seltsames Amalgam, das sich über Jahrzehnte gebildet hat aus Politikern, die in die Sender reinregieren, also in den Journalismus reinpacken und Journalisten, die zum Wohle ihres Senders oder auch manchmal zum eigenen Fortkommen politisieren, politisch intrigieren. Und für diese kleine Zielgruppe solche hohen Gehälter rauszuhauen, ist bei Licht betrachtet wirklich unangemessen. Das sind Leute, die sind auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbar.
Um das der Vollständigkeit halber zu erwähnen, die Größenordnung, von denen Sie gesprochen haben, da bleibt natürlich das Deutschlandradio weit dahinter. Aber das Problem ist natürlich das Gleiche. Nun sind es sehr unterschiedliche Sachverhalte, um die es geht. Der RBB mit einer offenkundig unzureichenden Kontrolle dessen, was eine Intendantin darf oder was sie nicht darf. Oder der NDR mit diesem erheblichen, sehr grundsätzlichen Vorwurf von, so wie es sich darstellt, zu viel politischer Einflussnahme. Die hat ja nun wirklich das Potenzial, den Ruf des öffentlich-rechtlichen Journalismus zu schädigen. Man kann ja Skandale nicht ranken, aber welchen Vorfall halten Sie für gravierender?
Ich glaube, dass die Schüchternheit, mit der jetzt einerseits die ARD gesagt hat, wir wollen mit der Geschäftsführung des RBB nichts mehr zu tun haben, sich andererseits aber aus dem weiten Rund der ARD niemand meldet, der sagt, ich mach's besser, damit erklärt werden kann, dass ähnliche Zustände, schicke Dienstwagen, tolle Büros, teure Abendessen in allen ARD-Anstalten herrschen und diesjenige, dessen Finger heben würde für die RBB-Intendanz, automatisch nun die ganze Recherchepower von Springer, Business Insider, Bild-Zeitung, aber auch allen anderen auf seinen Heimatsender lenken würde. Das ist die erste Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit ist, dass dieses Amalgam von die Intendantin spricht mit dem Verwaltungsdirektor über ihr Gehalt. Der ist gleichzeitig Messechef und aber auch Chef einer Tochter des Senders und vermittelt zudem dem Gatten der Intendantin Jobs. Das ist ein Gremieninfarkt. Also ich finde es sehr lustig, wie jetzt im Medienänderungsstaatsvertrag mehr Gewalt, mehr Macht, mehr Büros, mehr Einfluss für Gremien gefordert werden, die sich gerade am Beispiel RBB final blamiert haben.
Was man aber trotzdem als Destillat aus diesen oder als Reformdestillat aus diesen Vorfällen vielleicht nehmen kann, ist die Frage, ist dieses Intendantenverfassungssystem noch zeitgemäß? Ist es gerechtfertigt, dass Intendantinnen und Intendanten an der Spitze so viel Einfluss haben?
Ja. Wir reden ja über ein System, das aus guten Gründen Gleichschaltung im NS, wie kam es zum NS? Durch den Hugenberg-Konzern unter anderem in den späten 40er Jahren uns von der BBC beigebracht, andere sagen übergeholfen, gecoacht wurde. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also dafür bin selbst ich nicht alt genug, dass damals die Landfrauen, die katholische Jugend, Gewerkschafter, Christdemokraten in die Räte stürmten, um zu sagen, halt, diesmal gibt es Vielfalt, diesmal wollen wir es anders machen, wir müssen das, diese auch Medienkatastrophe diesmal verhindern. Heute ist das ein Raub von Parteien. Und dieses System ist hier an seine Grenzen gekommen. Da schicken Parteien Leute hin, die parteiisch entscheiden. Da gibt es die Grauen, die sind nicht immer von Medienkompetenz getränkt. Und das Gleiche bildet sich dann nochmal in Verwaltungsräten ab, die auch nicht alle Steuerberater, Rechtsanwälte oder studierte Volkswirte sind. Also dieses Kontrollsystem ist zutiefst in Frage gestellt und das betrifft dann nicht nur die Intendantin. Eine Intendantin, wenn ich das Wort mehr auf der Nase zergehen lasse, die intendiert, also da haben wir eine Assoziation zu Theater oder Oper und das ist das, was die am allerwenigsten tut. Also Intendanten, die in die Redaktion kommen und sagen, Freunde, ich habe eine tolle Idee, da kotzen alle in die Klimaanlage, das will man nicht. Das sind halbpolitische Figuren und das macht es so schwierig. Das macht es auch so schwierig, Leute zu finden, die Intendant, Intendantin werden und aber im Herzen Programmmacher bleiben.
Nun arbeiten Sie mit Ihrer Produktionsfirma sowohl für öffentlich-rechtliche als auch für private Sender, bei den öffentlich-rechtlichen, auch für den im Moment besonders belasteten RBB. Sie haben jetzt so sehr wortreich gegen das Gremiumsystem geschimpft, haben das als Raub von Parteien bezeichnet. Selbst wenn ich das jetzt unkommentiert stehen lasse, heißt das aber noch längst nicht, dass auch das Programm geprägt ist von zu viel politischer Einflussnahme, dass das Programm den Vorwurf verdient, journalistisch nicht unabhängig zu sein. Auf Grundlage Ihrer Erfahrungen mit öffentlich-rechtlichen und mit privaten Sendern, den Vorwurf, dass das Programm nicht politisch unabhängig ist, den werden Sie nicht erheben oder doch?
Man muss ja dem NDR zugutehalten, dass das, was jetzt an Meinungsbeeinflussung oder auch an Nachrichtengebungsbeeinflussung da stattgefunden hat, eine Recherche des Redaktionsausschusses ist. Das heißt, es gibt in öffentlich-rechtlichen Sendern Strukturen, wo Kolleginnen und Kollegen sich hinwenden können, wenn sie finden, dass ihnen reingefuscht wird. Und diese ganze Sache lag ja beim Redakteursausschuss und ist da auch noch nicht allseits zufriedenstellend beerdigt gewesen. Also das war jetzt in dem Sinne keine große Enthüllung. Schaut mal, am Ende wird Meinung unterdrückt, sondern es wird berichtet über einen Meinungskonflikt. Der ist alltäglich. Deswegen gibt es ja auch in allen ARD-Sendern die entsprechenden Strukturen, sich gegen so etwas zu beschweren. Aus meinem Twitter-Dasein kann ich sagen, dass mir, das ist völlig subjektiv, bei Produktionen, die ich für RTL gemacht habe, idealtypisch im Vergleich mit Produktionen, die ich für die ARD gemacht habe, bei RTL der Werbekunde seltener reingefuscht hat, als bei der ARD politische Ansagen kamen. Das ist so.
Aber der Werbekunde hat auch keine politische Agenda.
Nee, der Werbekunde hat überhaupt kein Interesse an Politik. Der Werbekunde möchte nicht, dass sein Shampoo nach AfD riecht oder seine Joghurt-Schokolade nach SPD, weil dann kaufen die anderen die nicht mehr. Das ist ja das Drama und das ist ein wichtiger Bestandsgrund für die Öffentlich-Rechtlichen, dass kommerzielle Sender ein bisschen was von Zeitgeschehen und Doku und Aktualität und Nachrichten machen, aber um Gottes Willen nicht zu viel, weil das Werbekundschaft vergraulen könnte. Das hat sich jetzt erst im letzten Jahr und unter dem Eindruck der Streamingdienste geändert, weil die Streamingdienste, nachdem die junge Generation ins Internet abgewandert ist, nun die mittleren Generationen erobern und sich die Sender überlegen, was können wir überhaupt noch, was die anderen nicht können. Und da wird dann Journalismus und Aktualität ein bisschen interessanter, ein bisschen. Aber bisher war und sind ARD und ZDF da diejenigen, die die Latte hochlegen und das, finde ich, tun sie auch gut.
Wenn man die Kritik am öffentlich-rechtlichen System durchscannt, dann kommt die eher aus konservativen bis hin zu rechten oder auch rechtsextremen Kreisen. Und dann ist diese Kritik sehr fundamental. Das System sei marode, zu teuer, korrupt. Vermissen Sie eine Kritik von links oder vielleicht eine, die weniger frontal, aber dafür mehr auf den Punkt ist?
Was ich eigentlich vermisse, sind selbstbewusste Belegschaften. Also das ist dann vielleicht die Kritik von links, wenn man sich anschaut, wie trotz aller Verluste der Spiegel so durch die Mediengeschichte furcht der Bundesrepublik, der gehört zu 51% den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Taz gehört den Lesern der Genossenschaft. Also es sind für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nie Modelle diskutiert worden und es haben Belegschaften nie den Finger gehoben und gesagt, pass mal auf, so schlecht wie dieser Rundfunkrat kriegen wir es auch noch selber hin. Wenigstens wissen wir noch, was eine Lampe kostet und wo man in eine Kamera reinguckt. Das wäre eine linke Kritik zu sagen, die Belegschaften, die nun letzten Endes was von dem Job verstehen sollten, stärker zu beteiligen und weniger gesellschaftliche Gruppen, die doch sehr den Biss und den Elan verloren haben und bei denen es einfach um Machtverwaltung geht.
Es gibt ja, Herr Küppersbusch, diesen sehr wohlmeinenden Satz, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfinden müsste, wenn es ihn nicht schon gäbe. Ich glaube, so sind die Zeiten nicht mehr, dass wir uns solche Lorbeeren anheften könnten. Aber vor diesem Hintergrund, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk demontieren zu wollen, dagegen lässt sich schon einiges sagen.
Nein, ich teile diesen Satz. Gut, dass Sie das nochmal ansprechen, ich habe es jetzt vergessen. Wenn ich mir die tatsächliche Gefechtslage angucke, dann muss ich nochmal tatsächlich an die Gründerjahre denken, als man gerade Übermacht und Totalitarismus erlebt hatte, der sich von, und heute haben wir Konzerne wie Google, wie YouTube, wie Facebook, wie Twitter, wie setzen Sie die Liste fort, die im Tal der Gesetzlosen vor sich hin machen. Da gibt es kein Urheberrecht, da gibt es keinen Datenschutz, im Gegenteil, mit den Daten wird gehandelt. Plattformen basieren auf Algorithmen, die sagen, je mehr Fake News, je mehr Hetze, desto besser fürs Geschäft. Und da würde ich einen Begründungszusammenhang sehen, warum es eine öffentlich-rechtliche Form geben muss. Als 2013 der NSA-Skandal explodierte, sagte Bundeskanzlerin Merkel, ja, aber auf die Dauer bräuchten wir doch eigentlich ein europäisches Facebook. Das klingt jetzt ein bisschen vermessen, aber als wir angefangen haben, Airbus zu machen, um Boeing zu konkurrieren, haben auch alle gelacht. So, das ist ein ganz guter Gedanke, auch wenn über diese Airbus-Metapher von Merkel heute noch alle lachen. Eine genuin öffentlich-rechtliche Aufgabe wären neue Plattformen, werbefrei, ohne Datendiebstahl, ohne Fake News, ohne Hetze. Da können die Öffentlich-Rechtlichen sich neu begründen. Das ist ein Feind in der Gegenwart und nicht eine Konstruktion, die heute immer weniger überzeugt, wenn man sagt, 18 Euro Piependeckel, damit nicht wieder Hitler kommt. Das kaufen die Leute uns nicht mehr ab.
Friedrich Küppersbusch war das, Autor, Moderator, TV-Produzent.